Willkommen zur nächsten Folge meines Podcasts Xplore Sustainability. Xplore Sustainability beschäftigt sich mit den Chancen und Herausforderungen, betriebliche Mobilität nachhaltig zu verändern. Wie können Pendlerverkehre optimiert werden? Was macht modernes Flottenmanagement aus? Wie entwickelt sich der Lkw-Verkehr auf der Langstrecke? Ist die Lastmeile tatsächlich schon komplett grün? Und wie gelingt es Unternehmen, ihren CO2-Fußabdruck auf Dienstreisen zu minimieren? In den nächsten Folgen werden wir das Thema E-Truck aus unterschiedlichen Perspektiven beleuchten. Einmal aus OEM-Seite, einmal von Seiten eines Verbandes, eines Spediteurs und einem, der tatsächlich auch LKWs fährt. Jetzt viel Spaß mit der heutigen Folge. Heute mit Tobias Wagner, aka Elektrotrucker, aka ehemaliger Co-Founder und Managing Director von ChargeX und ganz knapp vor mir im Ranking World's 8 Billion Under 100. Willkommen, Tobias, bei Xplore Sustainability. Erstmal herzlichen Dank, dass du dir während der IAA unglaublich viel Zeit nimmst, jetzt eine Stunde mit mir zusammen über das Thema E-Truck Charging zu reden, weil du hast bestimmt auch noch ein paar andere Termine heute. Als erste Frage, du hast 7 Jahre als Co-Founder und Managing Director für ChargeX gearbeitet, hast die Firma aufgebaut. Wir haben uns in der Zeit das eine oder andere Mal ausgetauscht. Ein wenig despektierlich am Markt die Mehrfachsteckdose für Ladeinfrastruktur. Tolles Projekt, gerade wenn es um das Thema auch Wohnungsbau geht. Und du hast unglaublich viel gepostet. Du hattest einen eigenen Podcast. Und dann geht man nach 7 Jahren raus und dann fällt man ein Loch. Wie ist das, wenn man so viel Herzblut investiert hat?
Ja, eine interessante Erfahrung. Erstmal, Markus, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, hier zu sein und nehme mir natürlich gerne die Zeit auf der IAA, weil so viele spannende Sachen gab es dieses Jahr auch nicht, deswegen nehme ich mir gerne die Zeit. Ja, du hast es angesprochen. ChargeX war quasi ja meine erste Gründung als Unternehmer und eigentlich meine ganze berufliche Karriere, kann man ganz gut sagen. Also im Gesamtkontext eines Lebens. Ich bin jetzt 31 Jahre alt. Die ersten 18 Jahre kann man eh abhaken. Und dann geht's halt los. Deswegen ein großer Anteil meines Lebens. Und das war eben damals direkt nach dem Studium meine Vision, das Laden für Elektroautos einfacher zu machen, dass man es eben nebenbei macht, Wohnungswirtschaft, bei Firmenstellplätzen. Und sind eben sehr naiv losgelaufen, hatten diese Idee, eben aus einem Stromanschluss nicht nur eine Wallbox zu bauen, wie es immer aufgebaut wurde, teilweise heute noch so gemacht wird, sondern eben so eine Mehrfachsteckdose zu bauen, weil die Autos halt da die ganze Zeit rumstehen. Und das fand man damals als ganz gute Idee. Und sind da sehr, wie die Jungfrau zum Kind, haben immer so weitergemacht, haben Preise gewonnen und irgendwann ist da eine Firma draus geworden, irgendwann ist ein Produkt draus geworden, irgendwann kamen die ersten Investoren und es war eine total spannende Zeit, natürlich mit Höhen und Tiefen, du weißt es selber, als Geschäftsführer, da macht man irgendwie alles durch und auch die E-Mobilität war ja, da geht's ja rauf und runter, aktuell auch wieder eine spannende Phase. Aber das hat mich doch sehr geprägt. Aber nach 7 Jahren ist es so ein Punkt, glaube ich, wo sich jeder fragen muss, ist er ein guter Gründer und ist er auch ein guter Geschäftsführer und ein CEO, sagt man dann immer gerne. Und viele rutschen da automatisch rein, weil es irgendwie logisch ist, wenn die Firma größer wird und denken, ja, ich habe das aufgebaut, dann kann ich sie auch gut führen. Und ganz wenige Menschen können es richtig gut. Und irgendwann kommt immer der Punkt, wo man sagt, ist man denn noch die richtige Person dafür? Und ich habe es eigentlich daran gemerkt, dass ich nicht mehr so viel mit den Produkten zu tun hatte. Es war einfach sehr viel Management, sehr viel High-Level über die Firma, irgendwie schauen, wo es strategisch hingeht etc. Aber mit der E-Mobilität, mit den Produkten, mit dem Produktmanagement hatte ich immer weniger zu tun. Da hatte ich immer schlaue Leute eingestellt. Und das fand ich irgendwann schade. Und es gab auch einen guten Moment dafür, weil wir haben Mitte letzten Jahres eine große Finanzierungsrunde abgeschlossen. Im Startup ist es immer so, dann ist erstmal wieder Ruhe, bis es dann nach einem Jahr wieder losgeht. Und da habe ich mir gedacht, das ist doch jetzt ein guter Zeitpunkt, habe ein bisschen drüber nachgedacht und dann eben die Entscheidung getroffen, dass ChargeX auch ohne mich weiterleben muss. Und wenn man eine Firma gut aufgebaut hat, dann sollte sie das auch überstehen.
Und danach erstmal Freizeit?
Ja, ich hatte schon so Hintergedanken natürlich, denn ich muss ganz ehrlich sagen, wenn man so lange, also du bist ja wahrscheinlich noch länger in der E-Mobilität unterwegs, wenn man das so lange beobachtet, ich bin auch ein bisschen gelangweilt von den Elektroautos, weil das ist relativ klar, dass die elektrisch fahren werden. Es gibt die Ladestationen, es gibt die Technologien, jetzt muss nur noch der Preis nach unten und die Stammtischgespräche irgendwie aus dem Raum geschafft werden. Das sind alles lösbare Themen, das heißt, ich kann da gar nicht mehr so viel Impact erzeugen, gell? Weil das ist quasi alles schon erfunden. Ihr macht einen tollen Job mit Elexon, ChargeX gibt's ja immer noch. Ich habe ja da auch eine Nachfolge eingestellt mit dem Tobias Schafen, der das für mich jetzt weiterführt. Die Firma genau wächst und geht halt weiter. Aber genau, PKWs fand ich nicht so spannend und ich hatte schon immer ein Fable für die schweren Nutzfahrzeuge. Und dann kam jetzt dieser Zeitpunkt, wo langsam immer mehr elektrische LKWs kommen und dann gedacht, da jetzt mitzumischen, würde mich total reizen und habe dann, ohne zu wissen, was da genau auf mich zukommt, ich war total ergebnisoffen, habe ich einfach in diesem Jahr der Übergangsphase, es hat 1 Jahr gedauert, von der Idee, ich höre auf als Geschäftsführer bis zu der wirklichen Übergabe, es ist schon verrückt, wie viel Zeit da ins Land geht, zurück zu den LKWs, das hat mich total fasziniert und ich wusste aber sehr, sehr schnell, wenn ich da jetzt hingehe und irgendwie den Spediteuren diktiere, was sie kaufen sollen oder was man denn da machen kann. Ich habe ja eigentlich gar keine Ahnung. Ich kenne mich in diese Branche überhaupt nicht aus. Wir hatten zwar viel B2B-Vertrieb bei ChargeX, aber diese Spediteure sind ja nochmal eine ganz andere Welt. Da kannst du auch ein bisschen mehr davon berichten wahrscheinlich. Und ich wusste, ich musste auf einer Augenhöhe mit den Leuten, mit den Entscheidern sprechen. Und da muss natürlich LKW fahren. Ich habe auch gar keine Idee gehabt. Also ich hatte jetzt nicht die nächste Gründungsidee, wo ich genau wusste, okay, die Leute brauche ich und let's go. Natürlich gibt es so ein paar naive Ideen, die man da auf jeden Fall brauchen wird die nächsten Jahre. Aber die habe ich einfach mal zurückgestellt und habe gesagt, ich werde jetzt mindestens ein Jahr lang LKW-Fahrer.
Und dann hast du erstmal einen LKW-Führerschein gemacht.
Genau, den habe ich dann nebenbei gemacht, auch auf eigene Kosten. Das ist gar nicht so günstig. Also das ist schon eine gewisse Hürde für die LKW-Fahrer. Und habe den dann nebenbei gemacht, war dann quasi ready. Dann muss er auch so eine Weiterbildung machen als Berufskraftfahrer, so eine Grundqualifikation. Also gewerblich zu fahren hat nochmal mehr Hürden als normal LKW zu fahren.
Wie lange dauert das?
Ja, in Summe hat es dann doch fast ein halbes Jahr gedauert. Wow. Ich habe es dann neben dem Job gemacht, quasi am Abend in die Fahrstunden. Ich habe in dieser Fahrschule 0,0 über Elektro-LKWs gelernt. Das war echt lustig, auch in den Lehrbüchern, wenn dann so die alternativen Antriebstechnologien erklärt werden, war dann so Hybrid-LKW, Wasserstoff-LKW und dann hat es aufgehört. Und ich so, fehlt da jetzt eine Seite? Aber da war kein Wort über die Elektro-LKWs. Und dann habe ich gedacht, da muss man auf jeden Fall was tun. Und dann kam dieser Punkt immer näher, Mitte des Jahres, dass ich sage, okay, ich steige jetzt aus bei ChargeX und ich muss ja irgendwie an den LKW kommen. Und habe dann die ganz naiv die LKW-Hersteller kontaktiert und habe gesagt, hey, gib mir doch so einen E-Truck, so ein Mercedes E-Actros, da kann man mal Fernverkehr fahren und ich zeige der Welt mal, wie das funktioniert. Gell? Es war unglaublich naiv, gell? Ich habe ja keine Fahrerfahrung, keine Kunden, keine Referenzen und entsprechend hat es auch nicht so funktioniert. Die haben gesagt, ja, find mal spannend, weil alle jetzt gerade Content machen wollen, aber das war kein Konzept, was ich damals hatte. Und dann habe ich so meinen Plan angepasst, das ist immer so ein Pivot und gesagt, wie kann ich es jetzt machen? Und es war naheliegend, einfach eine Spedition zu finden, die schon E-LKWs hat, für die ich dann einfach fahren kann. Damit ich mich auf Fahren konzentrieren kann und habe dann auch eine gefunden. Die Recherche war relativ schwierig, weil es gibt schon viele E-LKWs, aber ganz, ganz viel Linienverkehr. Das heißt, die fahren von A nach B und von B nach A. Also wenn der Spediteur genau weiß, was mit dem E-LKW passiert, dann kauft er vielleicht einen. Und das ist aber natürlich stinklangweilig. Ich wollte Fernverkehr fahren, weil Nahverkehr, sage ich auch, man braucht Ladestationen im Depot, die werden über Nacht aufgeladen, ist alles schon erfunden, muss nur ausgerollt werden und Entscheidungen getroffen werden. Aber der Fernverkehr, da sagt jeder LKW-Fahrer, da brauchen wir den Wasserstoff und da gibt es ganz, ganz viele Vorurteile. Und ich habe mir gedacht, diese PKW-Infrastruktur, die wir jetzt aufbauen, mit den Schnellladern, die ja schon zuhauf rumstehen und aktuell ja gar nicht so gut ausgelastet sind, weil nicht so viele E-Autos gerade nachkommen, die kann man ja perfekt als Stepping-Stone nutzen, um mit den elektrischen LKWs zu fahren. Man muss da manchmal den Auflieger halt abstellen, aber so eine normale Sattelzugmaschine, die ist jetzt nur ein bisschen größer als ein PKW. Und da wusste ich im Hinterkopf, das müsste eigentlich funktionieren. Und habe dann, wie gesagt, eine Spedition gefunden. Da habe ich so ein Bild im Internet gesehen mit mehreren Deziladern. Da war so 10 Siemens 300 kW Lader. Da habe ich gedacht, ja, das schaut schon mal gut aus. Und dann stand so ein 7,5 Tonner davor. Da dachte ich, oh, das ist wieder Nahverkehr. Und habe den einfach angerufen, den Spediteur. Und er hat gemeint, ja, das ist aber das erste Auto, das da ist. Und da kommen jetzt noch 30, 40 Tonner. Und ich so, Jackpot. Und jetzt kommt aber das Lustige, ich komme ja aus Südosten von Bayern und die Spedition ist in Ostfriesland.
Leer.
In Leer, genau. Also es könnte nicht weiter weg sein und ich habe mir dann gedacht, das ist jetzt so mein Schicksal, da muss ich jetzt hin. Dann ging es los am 1. Juli und seitdem bin ich der Elektro-Trucker und fahre quasi mit den LKWs von Nano Janssen, so heißt die Spedition dort oben, eben im Fernverkehr, also nicht nur kurze Strecken, sondern wirklich quer durch Deutschland, über die Kasseler Berge und versuche der Welt so ein bisschen zu zeigen, dass es funktioniert.
Und Nano Janssen ist hingegangen und gedacht, ja klar, wir haben genau darauf gewartet, weil ich kann mir so vorstellen, so Spediteure sind halt schon irgendwo so ein bisschen, vielleicht ein Ticken konservativ, jetzt nicht so Social Media affin im Zweifelsfall. Und dann kommst du und sagst, hey, ich habe einen LKW-Führerschein gemacht.
Ja, vollkommen richtig. Ich habe auch so ein, zwei andere Speditionen gefunden, die was Ähnliches machen oder schon haben und die wussten gar nicht, was ich von ihnen will. Die sagen so, ja, sind Sie jetzt Berufskraftfahrer oder was wollen Sie jetzt eigentlich hier? Und sie haben ja gar keine Fahrerfahrung. Also es waren komische Gespräche. Der Nano, also bei diesen Speditionen ist ja der Name immer gleich der Speditionsname. Der hat es relativ schnell verstanden, dass er eben sehr viel investiert in dieses Thema. Also DC-Ladepark, Pufferspeicher, PV-Anlage, E-Trucks, also komplettes Programm. Aber tue Gutes und rede darüber. Wenn es einfach keiner weiß, dann wird es nichts bringen. Und ich habe mich schon so angeteasert, ich will da die Kamera mitnehmen, ich will ein bisschen drüber berichten und die Branche mitnehmen. Und der hat es sofort verstanden. Und im Nachhinein muss man ja sein Risiko bewundern, dass er dann Neuling in den LKW sitzt. Die LKWs sind ja sehr teuer, diese E-LKWs. Der dann eine Kamera mit dabei hat und vielleicht sogar die Missstände aufdeckt, die es bei E-LKWs geben könnte. Aber der hat daran geglaubt, ist dann ins Risiko gegangen. War für mich symbolisch eigentlich, dass man als Unternehmen immer Risiken eingehen muss, wenn man von was profitieren will.
Wie geht so die Branche damit um? Also ich meine, wie ist das Feedback für Nano und für dich von anderen Spediteuren? Sagen die, der spinnt? Oder nehmen die das jetzt auch bewusst wahr und sagen, ja tatsächlich, lass uns mal drüber reden, weil das Thema ist ja relevant. Ich meine, CO2-Bepreisung wird in den nächsten Jahren noch stärker werden. Mal abgesehen davon, dass elektrisch fahren halt tatsächlich die energieeffizienteste Art ist, sich fortzubewegen. Wie reagiert die Branche generell darauf? Also jetzt mal erstmal nur die Spediteure und später kommen wir dann nochmal zu den Jungs, die du halt unterwegs triffst?
Ich würde sagen, ganz viele reagieren positiv darauf, dass da mal Referenzen geschafft werden, weil ich erkläre sehr, sehr viel drumherum. Also wie es technisch funktioniert, was man achten muss, was man vielleicht auch falsch gemacht hat, was man nochmal besser machen kann. Und theoretisch ist das so ein Lehrbuch. Das heißt, man braucht keinen Berater einstellen, muss sich einfach nur meine YouTube-Videos anschauen. Und ich halte auch nichts zurück, sondern alles, was ich weiß, versuche ich mitzuteilen, um einfach der Branche weiterzuhelfen. Und ich glaube, der andere Teil, der sieht es gar nicht kritisch, aber für den ist es ein bisschen unangenehm, weil er merkt, oh, er muss jetzt doch was machen. Weil bis dato konnte man immer sagen, ja, der Fernverkehr ist ja logisch, dass ich da jetzt nichts mache, weil das geht ja gar nicht. Und jetzt gibt's da aber jemanden, der quasi die gleichen Touren fährt wie mit dem Diesel. Ich kriege die gleichen Planungen von der Disposition, bin genauso pünktlich, ist bisher noch nie was dazwischen gekommen und ein paar Probleme entstehen natürlich, die kann man aber gut lösen. Und bis dato hat es einwandfrei funktioniert und jetzt kann das eigentlich ein Spediteur nicht mehr ignorieren. Und das ist eigentlich das Unangenehme, was für viele entsteht. Vielleicht noch kurz der Bogen zu den LKW-Herstellern. Mhm. Die sehen das natürlich höchst positiv. Die müssen jetzt diese LKWs in den Markt bringen. Die haben auch viele eine rein batterieelektrische Strategie. Der Wasserstoff spielt teilweise noch eine Rolle, aber kann man so streiten, wie ernst das gemeint ist. Und man sieht es ganz gut bei Scania. Eine riesige Videoleinwand, wo auch ein Video von mir läuft, wie ich bei Nano Jansen halt diesen Scania 40R quasi über die Kasseler Berge fahre. Und da merkt man, die sind total dankbar, dass sie jetzt auch Referenzen haben für den Vertrieb, dass man eben sagen kann, hey, der schafft es, dann schaffst du es ja wohl auch. Der eine fährt seit 8 Wochen LKW, dann wirst du ja mit deiner Erfahrung auch schaffen.
Und die Kollegen, die du dann unterwegs triffst, wie stehen die zu dem Thema?
Auch da sehr gemischt natürlich. Ist ein sehr turbulent diskutiertes Thema. Du hast sehr viele, die technisch interessiert sind und sagen, das ist die Zukunft, das will ich mir jetzt anschauen. Bei mir klappt es vielleicht noch nicht, aber ich bin da einfach neugierig. Dann gibt es die, die da kritisch in das Gespräch reingehen und ich ihnen einfach Themen mitgebe, über die sie einfach nachdenken können. Weil es klappt noch nicht für jeden. Auch die Lieferbarkeit der LKWs ist noch ein Thema. Also wenn man heute umstellen will, so schnell wird es gar nicht gehen. Und du hast tatsächlich ganz, ganz wenige Leute, die da wirklich nur zum Stänkern kommen. Also in Summe ist es, denke ich, eine gute Basis für die Zukunft, weil einfach Diskussionsbereitschaft da ist. Und die braucht man auf jeden Fall, weil man muss ja alle Spediteure mitgehen. Das ist ja so ein total fragmentierter Markt. Da gibt es ja ganz, ganz viele kleine Unternehmen und die muss man genauso mitnehmen wie die ganz großen Spediteure. Aber ich bin da entspannt, weil was die Spediteure können im Vergleich zu den Pkw-Fahrern, sie können rechnen. Sie wissen quasi, was ihr Fahrzeug kostet. Da geht's knallhart ums Geschäft, ums Geld. Und da schlägt der batterieelektrische Truck halt heute schon die Alternativen mit Diesel etc. Deswegen bin ich da tief entspannt.
Wir brauchen in Anführungszeichen Vorbilder, die wir sehen können. Daher fand ich das Konstrukt, ne, was du jetzt hier machst, ich finde das super spannend, weil es dem Ganzen eine Stimme gibt. Und die Stimme nimmt halt automatisch, wenn man deinen YouTube-Kanal verfolgt, wenn man deine LinkedIn-Posts sich anschaut, die entdramatisiert das Ganze. Ja, du gehst da ja sehr offen mit um. Wenn irgendwas nicht funktioniert, dann ist es so, wie es ist.
Ja, genau.
Dann wird es auch gezeigt.
Ja.
Weil dann kann man ja auch daraus lernen, was man halt beim nächsten Mal eventuell besser macht.
Ich bin ja generell ein positiv gestimmter Mensch und ich finde es halt auch technisch total spannend, was da gerade abgeht bei diesen LKWs. Und das aktuelle Fahrzeug, da kann man auch mal kurz drüber reden, ist ein Iveco S-E-Way. Und der hat quasi einen batterieelektrischen Antriebsstrang, 738 Kilowattstunden, also für Pkw-Verhältnisse riesig. Mhm. Das sind so 9 Battery Packs verbaut. Aber das Spannende ist, er hat über 1000 PS. Das heißt, er hat hinten 2 Elektromotoren in der E-Achse drin und das Ding geht wie Hölle. Iveco hat sich da wenig Gedanken gemacht, dass der unbeladen vielleicht eine Leistung limitiert wird. Ich bin aber ganz froh drüber. Und es ist nebenbei der leistungsstärkste LKW, den du gerade kaufen kannst. Also auch der stärkste Scania V8, der hört, glaube ich, bei 770 PS irgendwo auf. Und mit diesem Scania kannst du auch vollbeladen die Kasseler Berge hochschießen mit 90, weil er einfach unglaublich viel Leistung hat. Und viel Leistung beim Elektroauto ist ja relativ leicht zu produzieren. Ist nicht so teuer wie beim Verbrenner. Und also, wenn man so ein Ding mal gefahren ist, das ist ja wie eine Rakete. Da kommt dann wirklich jeder Diesel, gerade mit den Schaltvorgängen, echt aus dem letzten Jahrhundert vor.
Wenn du die siehst, dann, also nehme die Kasseler Berge, ne, und dann siehst du die Verbrenner-LKWs, wie die sich da hochquälen.
Ja.
Und dann ist es ja im LKW, ich bin jetzt noch kein gefahren, aber wahrscheinlich ähnlich wie halt im PKW.
Ja.
Du fährst halt ganz smooth hoch und wenn es runter geht, gewinnst du wieder Energie.
Ja, genau.
Kommen wir nochmal auf den Anfang zurück. Dann hast du einen LKW-Führerschein gemacht und dann bist du das erste Mal alleine gefahren. Wie war das?
Also lustig, ich bin davor 1-2 Mal bei einem Kollegen mitgefahren, einem befreundeten Spediteur, wo ich mal so ein Diesel-LKW fahren musste
oder durfte
ein Bild zum Üben. Aber ich bin tatsächlich bei Nano Jansen, das habe ich dir nicht gesagt, aber ich bin da zum allerersten Mal so einen Sattelzug gefahren. Irgendwann ging es los, da war, also bei den ersten 2 Touren war noch ein Kollege mit dabei und er hieß halt, ja, setz dich rein und fahr los. Und ich so, okay, der ist ja schon ganz schön lang, 16,5 Meter. Aber es geht dann schon irgendwie, du musst da weit genug ausholen und da war man schon nervös. Und jetzt nach wenigen Wochen ist da schon sehr viel Routine drin. Das muss man schon ganz klar sagen. Man weiß, wie man die Kurven fährt, man weiß, was der LKW kann, was er nicht kann. Man kennt die technischen Unterschiede der Auflieger auch. Da gibt es ja teilweise Auflieger, die mitlenken und welche, die nicht mitlenken. Also, total geil, das mal zu verstehen, weil ich wie so ein kleines Kind natürlich immer wieder neue Dinge sehe auf dem Hof. Wir haben einen relativ großen Fuhrpark mit 60 Zugmaschinen und ich glaube so 80 Aufliegern. Also da gibt es immer wieder was Neues zu sehen. Aber dann ging es los und zum Fahren ist es ja wie ein Pkw. Vorwärts, rückwärts, total entspannt. Ich war doch überrascht, dass viele LKWs doch noch Schaltgetriebe verbaut haben, also automatisierte Schaltgetriebe. Das ist noch aus dieser Verbrenner-Ära, dass da quasi statt dem Verbrenner so ein Elektromotor angeflanscht wurde. Also es gibt noch so ein paar ältere Konzepte, würde ich sagen. Mhm. Meine Iveco ist eher ein Beispiel, wie man es heutzutage macht, nämlich halt einfach und simpel und alles rausschmeißen, was man nicht braucht. Also das alles habe ich natürlich alles begleitet in meinen YouTube-Videos. Und gerade diese Lernphase, als ich angefangen habe, kam gerade der erste LKW, der geliefert worden ist. Und über die nächsten Wochen habe ich quasi immer die neuen LKWs mitbegleitet. Also auch perfektes Timing. Nebenbei wurde quasi auch die Speicher aufgebaut, die Ladestation, die Photovoltaikanlage. Ich habe jede Woche die Fortschritte berichten können. Also da bin ich eigentlich am meisten dankbar dafür, dass es zum richtigen Zeitpunkt alles passiert ist.
Wie viele Modelle bist du bisher gefahren?
Eigentlich alle großen Hersteller. Volvo ist ja so der Marktführer im Bereich elektrische LKWs. Ich glaube, die verkaufen über 65% aller Elektro-LKWs kommen von Volvo. Also die haben einen großen Marktanteil. Da haben wir zwei Stück im Einsatz. Aber ist von der Reichweite auch so ein bisschen schon zweite Wahl mittlerweile. Es gibt schon andere Modelle, die weiterkommen. Dann auch ein Scania 40R. Der hat schon den 624 Kilowattstunden Akku. Ist schon mehr. Und jetzt eben den Iveco mit 738 Kilowattstunden. Dann natürlich auch die Unterschiede zu verstehen mit eben leichten NMC-Zellen oder den Zelltechnologien. Während quasi die ersten Modelle schon auf den Markt kommen mit diesen nachhaltigen LFP-Zellen. Was das auch im Gewicht wieder bedeutet. Weil das Leistungsgewicht beim LKW total wichtig ist. Also wir haben mehrere DAF-Modelle bestellt, die jetzt auch einen elektrischen Mittelstrecken-LKW haben. Dann den eActros haben wir auch 10 Stück bestellt. Den bin ich heute auf der IAA zum ersten Mal gefahren und war positiv beeindruckt. Also wirklich ein schönes Gesamtpaket. Toller LKW. Auch den MAN eTGX. Da wurden, habe ich gerade erfahren, auf der Messe auch nochmal 5 bestellt. Also wir haben schon die Strategie, alle verschiedenen Modelle zu testen und einfach breite Erfahrungswerte zu sammeln. Und für mich natürlich als Content-Creator ist es ja ein Traum. Es gibt ja keine bessere Spedition, wo ich das machen könnte. Also auch da so ein Glücksgriff.
Mit der Auswahl definitiv nicht.
Das gibt es nirgendwo.
Zuladungsverlust?
Den hast du eigentlich nicht, weil die E-LKWs auch schwerer sein dürfen. Jetzt bei diesem Iveco, der natürlich schon am oberen Limit ist, der auch die Battery Packs nicht so effizient verpackt hat, da entstehen einfach Zusatzgewichte, da verliert man so eine halbe Tonne. Ist es nicht schlimm, weil so am Limit ist man dann doch selten unterwegs. Häufig ist ja doch eher das Volumen vom Auflieger der limitierende Faktor. Aber ich bin drauf gekommen, dass es eigentlich gar nicht ums Gesamtgewicht geht, sondern häufig um die Hinterachse. Denn die Hinterachse, da lastet ja der Auflieger drauf, aber auch das Gewicht der Batterien. Und die sind in Deutschland bei 11,5 Tonnen limitiert und darüber redet wiederum keiner. Das heißt, häufig ist eben diese 11,5 Tonnen Limitierung eigentlich der einschränkende Faktor und gar nicht das Gesamtgewicht. Das ist auch ein Thema, das habe ich davor noch nie gehört. Und dann habe ich es halt selber mal erfahren, wie unterschiedlich auch diese Achslastverteilungen der LKWs sind und welche das richtig gut machen. Also manche packen auch die Akkus unter die Fahrerkabine, was total sinnvoll ist natürlich, weil da Platz ist. Manche machen das nicht. Und das ist eins der Probleme, die ich da gemerkt habe, über die bis dato noch keiner gesprochen hat.
Das heißt, Content ist nicht nur interessant für Spediteure, Content ist auch interessant für die OEMs. Content ist sicherlich auch interessant für CPOs. Ne? Ich meine, wir sehen jetzt, dass immer mehr CPOs in das Thema reingehen. Oh, wir wollen mal auch E-Truck-Charging-Parks auflegen. Mhm. Jetzt hast du am Anfang gesagt, ja, dann bin ich mit meinem LKW auf so einen klassischen Pkw-Ladepark gefahren. Da freuen sich die Pkw, wenn man nicht vernünftig einparkt. Ne? Gibt ja so viele Bilder, wo dann einer so quer steht über 5 Ladesäulen. Aber witzigerweise, ich habe ein Foto bei dir auf LinkedIn gesehen. Der ist tatsächlich nicht viel breiter als der Stellplatz. Also ja, wenn da nebenan einer parkt, der Beifahrer muss dann auf der Fahrradseite mit aussteigen, aber parken kann der da immer noch.
Also auf den Autohöfen geht's, weil da generell das sehr ausladend ist, da viel Platz ist. Ich würde jetzt nicht in so ein Innenstadtparkhaus fahren oder irgendwie auf so einen McDonalds-Parkplatz, das ist natürlich schon unmöglich.
Ja.
Aber so gerade Aral Pulse ist da einfach so Marktführer, würde ich sagen, weil die einfach den Platz haben. Shell Recharge hat auch den Platz meistens an den Autohöfen. Und auch bei Ionity sind die Parkplätze meistens groß genug. Und auch da, also ich glaube, der Content, den ich mache, der ist für die Betreiber genauso wertvoll, weil zum Thema, ein Stichwort ist zum Beispiel gekühlte Ladekabel. Es gibt ganz wenige PKWs, die wirklich über lange Zeit mit hoher Leistung laden können. Und häufig ist es nur ein kurzer Peak, der eben geladen wird. Und deswegen hat dann noch nie einer drüber gesprochen. Meine LKWs, die laden halt konstant mit 300 oder 350 kW. Da gibt's eigentlich keine Ladekurve. Es ist lustigerweise sogar die Ladekurve invertiert, weil mit steigender Spannung im Akku auch die Ladeleistung steigt. Also die Kurve geht nach oben. Das ist total ulkig, das mal zu sehen. Und da komme ich auf sowas, dass eben so ungekühlte Kabel, die man an so ein paar Details erkennen kann, eben von der Ladeleistung relativ schnell abfallen. Und dann halt manche Betreiber da früher schon viel investiert haben in die gekühlten Kabel und manche eben nicht. Und jetzt kommt's raus. Und jetzt kann ich eben drüber berichten. Das ist nur ein weiteres Detail, wo eben CPOs sagen, okay, wenn ich jetzt LKWs regelmäßig laden will, dann muss das so passieren. Ganz, ganz wichtig.
Da kommen wir zu meinem Lieblingsthema, ja. Also Kabel ist eminent wichtig. Ein großer deutscher Hersteller hat jetzt ein Kabel, das ja gekühlt bis 500 kW, im Boost-Modus bis 700. Und dann kommt MCS und die Frage, brauchen wir das?
Ja, ich habe da schon eine Meinung, dass man es eigentlich für einen Großteil der Fälle nicht braucht. Mhm. Denn ein ganz wichtiger Faktor, über das haben wir noch gar nicht gesprochen, ist ja der Pkw-Fahrer. Wenn der sagt, oh, ich fahre 2000 Kilometer am Stück, dann muss man ihm das glauben. Weil wenn er das behauptet, dann argumentiert man irgendwie in die Luft hinein. Aber wenn der Lkw-Fahrer sagt, er fährt 1000 Kilometer am Stück, dann darf er das einfach nicht. Denn es gibt eben Lenk- und Ruhezeiten. Das heißt, nach spätestens 4,5 Stunden muss der Lkw 45 Minuten stehen. Ob er will oder nicht. Und da kann auch keiner drüber diskutieren. Und das ist natürlich perfekt. Weil das ist natürlich genau der Zeitraum für die Ladezeit. Und deswegen kann ich das so gut kombinieren. Und aktuell gibt es eben so 300 kW, 350 oder auch manchmal 400 kW Ladestationen, CCS, die sind durchaus üblich, die findet man an den Autohöfen. Und die Realität ist die, dass ich eben vollgeladen losfahre, dann irgendwie mit 60% oder 50% an der Ladesäule ankomme nach 4,5 Stunden. Dann lade ich nochmal nach auf 80% mit diesen 300 kW und dann fahre ich den runter auf irgendwie 30% oder 20%. Das heißt, da geht es wirklich nur um eine Zwischenladung, die man ganz gut darstellen kann. Und der große Akku bringt einem viel Flexibilität mit rein. Das heißt, viele reden immer, ja, da muss ja in 45 Minuten vollgeladen werden und das stimmt einfach nicht, weil er gar nicht leer ist. Und deswegen habe ich da mit vielen Vorurteilen rund ums MCS aufgeräumt und auch die Verbände, teilweise die BGL, irgendwie der große Logistikverband, die dann halt behaupten, ja, wir brauchen jetzt MCS, weil sonst können wir ja nicht elektrisch fahren. Das ist einfach so eine Ausrede, dass man heute nichts tun muss. Und das stimmt nicht. Da ganz klar, das muss man nicht tun. Auf der anderen Seite kann ich ja gar nicht sagen, wie es wäre, wenn es MCS geben würde. Also ich denke schon, dass es manchmal Use Cases gibt, gerade um einen teuren CPO zu überspringen. Ich sage, ich mache jetzt meine Pause, aber ich lade nicht, weil der so teuer ist. So ist mir quasi ausgeliefert, wo man gerade steht. Also es gibt schon MCS oder auch Mehrschichtbetrieb. Das heißt, wenn der LKW wirklich fährt. Es gibt schon Spediteure, die wirklich, wo der LKW fast nie zum Stehen kommt. Dann kann ich das auch verstehen, dass die MCS brauchen. Aber für einen Großteil der Spediteure, die heute rumfahren, ist die heutige Art der Infrastruktur auch ein gutes, wie du sagst, 500 kW CCS-Kabel absolut ausreichend. Und das ist, glaube ich, auch der Erfolgsfaktor der E-Mobilität bei Trucks, weil dieser Stepping Stone mit diesen Pkw-Ladeparks, der hilft den LKWs. Bei Wasserstoff gibt es diesen Stepping Stone nicht. Du musst von 0 auf 1 gehen und warten, bis es flächendeckend aufgebaut ist und das kann ja ewig dauern, theoretisch. Und so kannst du einfach quasi Flicken, die es quasi im Ladenetz gibt, einfach überdecken mit den Pkw-Ladeparks. Und das ist eigentlich am Schluss genau der Erfolgsfaktor, warum sich LKWs auch elektrisch durchsetzen werden.
Heute startet die Ausschreibung von der Nationalen Leitstelle für Ladeinfrastruktur, eines der schönsten Wörter, die es gibt, für die unbewirtschafteten Rastplätze, um da im ersten Schritt, ich glaube, 150 zu elektrifizieren. Ich meine, wir kommen alle an diesen unbewirtschafteten Plätzen vorbei. Die sind nicht schön. Und da stehen die LKWs ja nun in den Ruhezeiten vorne ein bisschen raus, hinten ein bisschen raus. Wie ist das möglich, da mit Ladeinfrastruktur in der Zukunft?
Ja, man muss das auf jeden Fall mit allem, was man kann, irgendwie freihalten, dass sie nicht blockiert wird. Also da wird schon Lösungen geben, sei es am Schluss irgendwie mit Schranken oder irgendwie ganz harten Mitteln. Aber du sprichst gerade was an. Also die Parkplatzsituation, die hat gar nichts mit den E-LKWs zu tun. Nee. Das ist schon auch eine wilde Nummer teilweise. Also auch da, dieser Job des Berufskraftfahrers, der hat höchsten Respekt verdient, weil man ist die ganze Woche nicht da, nicht bei seiner Familie, muss in seinem LKW hausen, hat wirklich auch wilde Arbeitszeiten. Also da muss ich mal ein Lanz berichten für alle LKW-Fahrer. Das verstehe ich ja jetzt aus erster Hand, wie anstrengend das ist. Und ich bin ja leidensbereit, weil mir das viel Spaß macht. Aber viele müssen das eben machen, also da höchsten Respekt. Wobei eben gerade die Unbewirtschaften eigentlich so die größten Engpässe sind, weil natürlich auch viele ausländische LKW-Fahrer, die wollen sich halt schnell hinstellen, 9 Stunden stehen, sofort weiterfahren, wollen auch keine Parkplatzgebühren zahlen. Man kann schon eigentlich überall einen Parkplatz finden. Das muss ich nämlich auch dazu sagen. Die Autohöfe, da wo man häufig irgendwie 10, 15 Euro pro Nacht bezahlt, da findet man schon immer einen Stellplatz. Und ich glaube auch, dass da eigentlich der Use Case zum Laden viel angenehmer ist, weil da gibt es Infrastruktur, da kann man duschen etc. Aber klar, die Unbewirtschafteten sind natürlich für ein flächendeckendes Netz mindestens genauso wichtig. Aber es ist am Schluss halt ein Job. Leute müssen da durch. Wenn der Chef sagt, fahr da hin und lade da auf, dann ist das so. Ich glaube, im Kontext dieses anstrengenden Jobs des Berufskraftfahrers ist auch ein Ladepark an den unbewirtschafteten Raststätten total sinnvoll.
Wie sieht denn idealer Ladepark in einem Autohof aus? Da sind am Abend, keine Ahnung, 50, 70 LKWs, die da stehen. Was brauchen die? Also von der Versorgung der Ladeinfrastruktur?
Ja, man hatte das große Dilemma, dass man den LKW eigentlich nicht umparken kann. Das ist auch mit den Lenk- und Ruhezeiten. Ich habe da viel getüftelt und ich habe eigentlich auch keine gute Antwort dafür. Weil der LKW-Fahrer muss ja 9 oder 11 Stunden wirklich stehen und dann soll er natürlich auch nicht LKW fahren und sich keine Gedanken machen müssen. Und ich habe es immer so, dass ich halt dann nach 1 Stunde, 1,5 Stunden umparken muss, wenn der LKW halt voll ist. Ich lade ihn halt immer gleich am Abend, weil der Akku schön warm ist. Und es geht halt zulasten der Ruhezeit, weil die eigentlich nochmal neu beginnt, wenn man dann den umparkt. Die Zukunft muss darin bestehen, dass der LKW-Fahrer ankommt, sich hinstellt, ansteckt und sich nicht drum kümmern muss. Eigentlich braucht man ein paar Daten drüber, wie lange der LKW-Fahrer dort steht, weil je länger er steht, desto besser ist es ja fürs Stromnetz, weil man einfach die Ladeleistung nach unten fahren kann. Und je mehr Ladeleistung hat man auch für die anderen LKWs, die jetzt kommen würden. Also meine Vision ist eigentlich, dass man sich das war auch die Vision von ChargeX eigentlich, dass ein PKW immer, wenn er steht, sich mit dem Stromnetz verbindet und dann eine höhere Instanz, also eine Software, entscheidet, was denn die beste Ladestrategie ist. Weil Menschen sind sehr schlecht darin, sich abzustimmen und gerade die LKW-Fahrer untereinander. Also dass der eine sagt, fahr mal kurz weg, damit ich laden kann, it's not gonna happen. Also dafür ist es zu rau, diese Branche. Da braucht man bessere Regeln. Also meine Vision ist eigentlich, dass du dich verbindest mit dem CCS-Stecker, irgendwo hinterlegst, mache ich meine Nachtruhe, mache ich meine 45-Minuten-Pause, stehe ich vielleicht noch länger, weil morgen meine Abladestelle vielleicht erst später aufmacht und dann wird die Ladeleistung entsprechend verteilt. Alles schon erfunden, man muss es bloß aufbauen. Also die Realität ist schon noch eine andere. Also dass man heutzutage jetzt sagt, mach Fernverkehr, ist schon schwierig und tatsächlich bin ich am Abend total dankbar, dass ich absatteln muss. Weil manche Stellplätze komme ich halt nur hin, wenn ich nur mit der Zugmaschine fahre. Und ich komme halt dann irgendwie um 18, 19, 20 Uhr an. Und wenn ich aber dann nach 1,5 Stunden nochmal umparken müsste, dann würde ich keinen Parkplatz mehr finden. Das heißt, ich bin quasi typisch deutsch. Ich lege mein Handtuch aus, stelle quasi den Auflieger auf den Parkplatz und fahre dann mit der Zugmaschine hin und weiß, egal wie ich lade, ich finde noch einen Parkplatz, wenn ich zurückfahre. Und das ist ein Gamechanger. Das ist ein riesiger Vorteil, weil das Aufsatteln von 5, 6 Minuten relativ schnell gemacht ist. Und dieser große Nachteil, wo ihr sagt, ist ja unmöglich, ist eigentlich der Vorteil, den ich im Alltag sehr zu schätzen weiß.
Das Thema TCO ist ja, wenn man den klassischen Verbrenner mit dem elektrischen vergleicht, ein bisschen komplexer, aber eigentlich einfach zu rechnen. Ne? Gerade auch das Thema CO2-Bepreisung zahlt da ja mit ein. Und dann nehmen wir mal wieder die Tour, die du vorhin beschrieben hast, von Leer 850 Kilometer nach München über die Kasseler Berge. Wie ist die Rechnung aufgegangen? Wenn man so, ne,
dass du die Zahlen vor dir liegen und ich nicht?
In den Raum wirft und da stehen 15 Leute, die sagen, und so ein paar Skeptiker dabei, die sagen dann, oh, ey, 850 Kilometer, Kasseler Berge, mindestens 2 Tage, 4 Stops und viel teurer als Diesel.
Also erstmal, Fazit, es funktioniert. Das bin ich schon mehrmals gefahren, es geht wirklich ohne Probleme, man weiß genau, wo man aufladen muss. Am Anfang habe ich mir halt die Ladeparks noch rausgesucht. Mittlerweile weiß ich genau, wenn ich da nicht mehr hinkomme, dann fahre ich zu denen und wenn ich da noch genug Reichweite habe oder Längszeit, dann fahre ich zum nächsten. Also ist eine sehr entspannte Geschichte. Spannend ist allerdings, ich habe nur öffentlich geladen. Also dieser Faktor eigenes Depot, eigener Strom, lokale Produktion war da gar nicht mit drin. Weil öffentliches Laden ist ja gerade auch ein heißes Thema, ja schon sehr unterschiedlich ist und teilweise sehr teuer ist, aber auch mit öffentlicher Infrastruktur bin ich da wirklich kostentechnisch bei ungefähr der Hälfte rausgekommen. Ich glaube, ein bisschen drüber, weil natürlich aktuell auch die Mautbefreiung noch reinhaut. Das heißt, batterieelektrische LKWs sind von der Maut befreit. Auch die nächsten Jahre gibt es da noch große Vorteile. Die wird nur Step-by-Step quasi angehoben. Und das ist wirklich der große Vorteil, dass man heute schon zu halben Betriebskosten unterwegs sein kann. Auch ein weiteres Learning ist eigentlich, dass beim LKW-Kauf die Reichweite ab einem gewissen Punkt gar nicht mehr entscheidend ist. Weil Reichweite ist eigentlich nur als Komfort für den Fahrer. Damit der halt da hinkommt oder damit er irgendwie sich nicht für Gedanken machen muss etc. Am Schluss geht es nur um den Verbrauch, weil das ist das, was du an der Ladesäule bezahlst. Ein LKW mit großer Reichweite zahlt nicht mehr an der Ladesäule, es geht wirklich nur um den Verbrauch pro Kilometer und da muss ein größerer Fokus drauf bei den LKW-Herstellern, weil da redet auch keiner so offen drüber. Sonst immer Reichweite, aber wie viel nutzbare Kapazität und so, das sind alles so Kalkulationen, die man da jetzt anstellen muss. Und der zweite Faktor, dass es eben günstiger ist heute schon, war das Thema CO2-Emissionen. Auch da natürlich, die Energiewende geht voran. Aber auch heute mit dem heutigen Strommix oder sogar dem vom letzten Jahr, der eben auch nicht so gut war. Wenn man da mal alles mit reinrechnet, also Well-to-Wheel von der Produktion, die ja beim Elektroantrieb immer mit eingerechnet wird, aber beim Diesel häufig nicht. Also auch was die Raffination des Diesels kostet, ist es, glaube ich, eine CO2-Einsparung Stand heute von 41%. Und das ist schon eine verrückte Zahl, denn das ist der absolute Worst Case. Es wird nicht schlechter, unsere Energieproduktion. Sie wird tendenziell jedes Jahr besser. Und das ist das Schöne, ein Diesel-LKW, wenn du ihn heute kaufst, vom Verbraucher ist der immer gleich. Der hat seinen CO2-Fußabdruck, der verbraucht die und die Menge Diesel. Das wird sich nicht ändern. Aber ein elektrischer LKW, genauso wie die PKWs, die machen eben die Energiewende mit. Jedes Jahr wird der Betrieb grüner und grüner und grüner, weil der Strom auch grüner wird. Aber er ist eben, Stand heute schon deutlich, deutlich weniger emittierter Emissionen. Und deswegen, da heute eine Entscheidung zu treffen, ist auf jeden Fall das richtige Ding. Und genau solche Zahlen überzeugen am Schluss dann auch alle.
Und das sind genau die Punkte, die, glaube ich, den wenigsten halt tatsächlich so richtig klar sind, dass es heute schon kostengünstiger sein kann, als wenn man weiter Verbrenner fährt. Kurz so ein bisschen rekapituliert. Man fährt die Kasseler Berge hoch, es hört sich grauenvoll an. Der Fahrer hat zu kämpfen, sowohl beim Anstieg, noch mehr wahrscheinlich, wenn es runtergeht. Das Thema Fahrkomfort ist ein ganz anderer. Die Energieeffizienz ist wesentlich höher. Es ist ein neues Thema, es heißt spannende Produkte. Macht ja den Leuten auch eher Spaß, als in den etwas älteren Kisten zu sitzen.
Ja.
Jetzt wird auch noch drüber gesprochen. Müsste doch eigentlich jeder Spediteur jetzt anfangen umzustellen, oder? Was hält die auf?
Ein wichtiger Punkt ist, wer A sagt, muss auch B sagen. Das heißt, dieses Ökosystem neu zu denken, mit einer eigenen Infrastruktur, mit einer lokalen Erzeugung, das ist schon wichtig. wie schon angesprochen, nur abhängig zu sein von den öffentlichen Betreibern ist man heute schon mit dem Diesel. Das will man ja auf jeden Fall nicht mehr haben. Das heißt, da muss man sich schon in Themen reinarbeiten, die auch Neuland sind für den Spediteur. Und ich glaube, da, der LKW ist leicht gekauft, aber dann diese ganzen Entscheidungen zu treffen, das kennt ihr auch bei Elexon, was kaufen für eine Hardware, welchen Speicher, wer projektiert das Ganze, was kostet es dann auch im Betrieb, da braucht man viel Wissen. Und sehr spannend ist, dass die LKW-Hersteller natürlich auch Druck haben und dieses Wissen gerade mit eigenen Tochterfirmen etc. selber aufbauen, weil sie merken, die Kaufentscheidung, da gehört diese Infrastruktur mit dazu. Und das ist, glaube ich, so ein Punkt, wo viele noch eben diese Investitionen auch nicht tätigen wollen und sagen, ah, ich will der Technologie offen sein, vielleicht kommt doch was anderes. Und wenn ich mir da 10 Säulen hinbaue, dann ist es vielleicht fehlinvestiert. Aber die Angst muss man ihnen nehmen, denn es ist auf jeden Fall nicht fehlinvestiert, weil diese Welt in diese Richtung gerade mit voller Geschwindigkeit geht. Aber ich würde sagen, das ist so ein Punkt, warum jetzt noch nicht alle Juhe schreien, weil sie halt den Geldbeutel aufmachen müssen, wenn sie wirtschaftlich damit spielen wollen.
Ein Punkt noch, Durchleitungsstrom. Ist ja jetzt ein großes Thema in der Ausschreibung für das E-Truck-Netz von der NAU. Aus Sicht der Spediteure sicherlich ein ziemlich interessanter Punkt, den eigenen Strompreis halt mitzubringen, den zu laden. Für ein CPO jetzt nicht so ein richtig cooler Case, oder?
Ja, die Praxis wird zeigen, wie das dann wirklich funktioniert. Mhm. Weil tatsächlich der Strompreis ist ja auch im Gewerbeumfeld ja gar nicht so hoch. Also der Hauptkostentreiber ist auch ein Punkt, das muss man bei der Ladeinfrastruktur total beachten, sind eben auch die Netzentgelte. Das heißt, das Thema Lastmanagement, Peak Shaving, dass die Leute so nicht laden, wie sie wollen und da so einen Zickzack machen, was dann viel Geld kostet. Da braucht man auch Wissen, das viele Firmen ja schon haben aus der PKW-Welt. Und deswegen, glaube ich, ist der Strompreis an sich gar nicht so das große Thema. Aber was da sonst noch aufgeschlagen wird bei diesem Durchleitungsmodell, weiß ich gar nicht so im Detail. Die Praxis wird zeigen, was dann wirklich die Kilowattstunde kostet. Und ich denke auch, dass quasi neben diesem Ladenetz auch ganz, ganz viele Ladeparks gebaut werden ohne Förderung, die einfach parallel da agieren werden. Also bin gespannt, welche Relevanz das haben wird. Es ist total gut, dass es das gibt. Und erstmal auch viel Akzeptanz kommt da von den Spediteuren. Hey, eigener Strompreis klingt gut, kein Preiswirrwarr. Aber ob es dann wirklich so günstig ist und ob da nicht irgendwie dann über die Netzentgelte da irgendwie wilde Preise dann argumentiert werden, weiß nicht, ob du dich da besser auskennst, aber wird sich einfach zeigen.
Nee, bin ich tatsächlich auch ganz am Anfang. Also ich kann beide Seiten verstehen. Ich kann die NAU verstehen, dass sie halt das mit eingeflochten hat in das ganze Ausschreibungsmodell. Das ist natürlich bei den CPOs jetzt nicht auf Hurra-Stürme irgendwie gegangen. Aber am Ende des Tages wird der Markt zeigen, wie sich der Strompreis entwickelt. Was ist denn so ein akzeptabler Strompreis im Augenblick?
Ja, man, das Lustige ist, es gibt ja diese Abo-Modelle von den ganzen Betreibern und die lohnen sich ja, das rechnen die PKW-Fahrer immer durch, wie viele Ladevorgänge mache ich so, damit sich das lohnt. Und beim LKW lohnt sich das so nach 10 Minuten Laden. Und deswegen habe ich gleich bei jedem großen Betreiber dieses Abo-Modell, was zwischen 9 und 15 oder teilweise 17 Euro kostet. Und dann ist die Kilowattstundenpreis so bei 39 Cent, fast bei allen Betreibern.
Okay.
Und das ist zumindest eine Region, mit der man schon gut arbeiten kann. Also manche Spediteure sagen auch, hier ist der E-LKW, hier sind irgendwie 5 Ladekarten und noch eine Kreditkarte und halt alles hin, was geht. Und dann kommen halt der Preise eben von 89 Cent teilweise raus. Und dann, also nicht nur, dass es vielleicht sich sogar doch rechnen würde, aber es ist absolut schwachsinnig, sowas zu bezahlen. Also da könnte man einen eigenen Podcast machen, was da gerade für unschöne Dinge an den Ladesäulen passieren. Man muss sich wirklich gut informieren, dass man da nicht irgendwie ausgebeutet wird von den CPOs. Das ist wirklich nicht schön. Aber wenn man sich ein paar Gedanken macht, das erzähle ich auch in den Videos, damit die Spediteure eben nicht die gleichen Fehler machen, kann man eben für 39 Cent die Kilowattstunde unterwegs sein. Ich bin auch der festen Meinung, wenn die 39 Cent anbieten für einen Mengenrabatt von irgendwie 200 Kilowattstunden im Monat, ich da aber mehrere Megawattstunden im Monat verlade, dann ist der Luft nach unten. Also dann muss es da noch Mengenrabatte geben. Und es gibt halt aktuell keine Preismodelle für LKWs. Das wird sich aber auch lösen. Das wird auf jeden Fall kommen, bin ich ganz fest davon überzeugt.
Es gibt keine Preismodelle für LKWs und es gibt keine vernünftigen Routenplaner bisher für LKWs, oder? Mhm. Wie gehst du damit um? Also ich meine, du sagst ja klar, ich fahre die gleichen Touren oft, dann weiß ich, wo ich halte, ne? Aber das ist ja nicht bei jedem so.
Genau, es gibt keine Informationen darüber, welche Ladeparks wirklich LKW-tauglich sind. Und deswegen habe ich angefangen, mir meine eigene Datenbank aufzubauen, mit so einer eigenen Map, auch auf Google Map-Basis. Das heißt, da sieht man genau die Pins mit Rating von A, B, C. Also A ist quasi, man kann durchfahren mit voller Ladeleistung. B ist, man kann rangieren, aber der Aufleger kann dranbleiben. Und C ist quasi, man kann da laden. Es gibt genug Platz für den Aufleger, aber man muss halt absatteln. Und mit diesem Rating habe ich mir so eine Deutschland-Map gebaut, die quasi von Tour zu Tour immer dichter wird. Und die ist öffentlich zugänglich. Das heißt, die teile ich mit allen Spediteuren. Das ist eigentlich blöd, weil,
sehr cool.
Weil
dann wird es eng. Geschäftsmodell daraus machen?
Dann wird es eng an die Ladesäulen. Aber das macht total Sinn. Ja. Weil es gibt aktuell bei keiner App von den Ladeanbietern irgendwie Filtermöglichkeiten nach LKWs. Weil die CPOs ja nicht ganz einig sind, ob sie überhaupt LKWs dort haben wollen. Denn wir haben vorhin über Umsatz gesprochen, der mehr ist. Also erstmal gut. Aber es entstehen auch viele Schäden durch die LKWs. Weil irgendwie Rangierschäden sind, die Ladesäulen werden angefahren. Oder auch das Pflaster ist teilweise nicht für das Gewicht ausgelegt. Also Fastnet ist da zum Beispiel, sind total vorsichtig. Die lassen gar keine LKWs irgendwie in die Ladeparks rein. Was schade ist, weil ihnen da sehr viel Geld entgeht. Also da gibt es noch so ein paar Interessen natürlich, die vertreten wollen. Aber mit meiner eigenen Datenbank helfe ich da einfach weiter. Aber auch das ist eine Frage der Zeit, bis man da eine gute Navigation hat. Also da fragt man sich, ob man da überhaupt so eine komplexe Lösung braucht oder einfach so eine Karte alles ermöglichen würde.
Kommen jetzt auch langsam zum Ende. An jeden immer zum Abschluss die Frage, und bei dir ist sie, glaube ich, besonders interessant, was wäre dein Wunsch, ne, für den Hochlauf der Elektromobilität im Bereich E-Trucks? Was braucht es, damit es noch erfolgreicher wird?
Also technologisch ist es relativ klar. Also die Trucks sind da, auch schon in der ersten Generation sehr, sehr gut. Wie gesagt, Preiskampf ist da, auch die Preise werden nach unten gehen. Für den LKWs mache ich mir relativ wenig Gedanken. Die Infrastruktur muss nachziehen. Auch da sind die Incentives ja da, weil einfach der Markt attraktiv ist. Aber da brauchen wir relativ schnell, und du weißt selber, Tiefbau, Trafohäuschen, das dauert alles sehr, sehr lange. Und auch Mylan sieht man ja, das ist ja so der größte, also Joint Venture von den großen LKW-Herstellern, die jetzt Ladeparks aufbauen. Die tun sich auch schwer, in kurzer Zeit viele Ladeparks rauszujagen, weil es einfach schwierig ist. Also da, glaube ich, muss noch viel passieren. Was ich mir wünschen würde, ist, dass man in den Diskussionen ein bisschen mehr nachbohrt. Weil das habe ich auch in vielen Gesprächen hier auf der IAA, wo es dann irgendwie heißt, ja, Elektro-LKW, ich bin da technologieoffen, ich warte jetzt noch ein bisschen ab. Aber technologieoffen zu sein und dann aber nichts zu tun, das, finde ich, darf man nicht mehr so durchgehen lassen. Wenn man dann sagt, ja, ich habe mir mal einen Wasserstoff-LKW angeschaut, ich habe den mal getestet und ich habe hier auch mal einen Elektro-LKW auf einer Tour mal 2-3 Wochen eingesetzt. Ich glaube, jeder LKW-Hersteller ist total offen, dass man da LKWs umsonst bekommt für ein paar Wochen. Das ist überhaupt nicht das Thema. Aber wenn man sich 0,0 mit was auseinandersetzt und dann mit irgendwas argumentiert, dass man heute nichts ändern muss, das sehe ich sehr, sehr kritisch. Auf der anderen Seite sehe ich es nicht so kritisch, weil die werden das spüren. Sie werden es in den nächsten Jahrzehnten spüren, dass ihre Kunden vielleicht abwandern zu anderen Speditionen. Sie werden spüren, dass sie die TCOs nicht mehr so im Griff haben. Weil es ist einfach absehbar, dass der Diesel nicht günstiger wird, sondern eher teurer. Oder vice versa halt der Elektro-LKW noch günstiger wird. Da rege ich mich so ein bisschen drüber auf, weil es echt komische Argumente sind. Auf der anderen Seite muss ich mich darüber aufregen, weil es sich automatisch lösen wird.
Das wird sich automatisch lösen, aber es ist auch, glaube ich, ein kleiner Hin so in die Politik. Also ich meine auch die politische Diskussion an der einen oder anderen Stelle zum Thema Technologieoffenheit ist aus meiner Sicht auch schwierig. Ich gebe dir 100%ig recht. Wenn wir über Technologieoffenheit reden, dann bedeutet das eine objektive Betrachtung der Systeme, die am Markt sind und dann den entsprechenden Use Case dafür zu finden.
Ja.
Und alles, was 4 Räder hat und auf der Straße fährt, da ist für mich eigentlich die Messe gelesen. Da gibt es keine großartige Alternative dafür. Das heißt, Technologieoffenheit bedeutet, da die Sachen einzusetzen, wo sie wirklich relevant sind, aber nicht Themen zu besprechen, die halt eigentlich schon durch sind.
Und noch ein weiterer Punkt ist, es muss ja Gesamtwirtschaft technologieoffen gedacht werden.
Ja.
Und es geht nicht darum, dass der Spediteur jetzt erwarten kann, dass jetzt eine flächendeckende Wasserstoffinfrastruktur aufgebaut wird, dann eine Elektroinfrastruktur und die Dieseltankstellen soll es auch noch geben und dann entscheide ich mich vielleicht. Es geht schon auch um die Mechanismen dahinter, dass es für die Betreiber dieser Tankstellen eben auch ein Business Case ist. Und Stand heute kann man einfach aufbauen, was man will. Man kann Wasserstofftankstellen bauen, H2 Mobility, gibt es ja sogar eine Firma, die das macht. Es gibt die CPOs, es gibt die Tankstellenbetreiber, es ist alles da. Aber wenn sich diese Betreiber aus wirtschaftlichen Gründen für eine Sache entscheiden und das dann weiter wächst, dann ist das eine Folgerung der Technologieoffenheit und total richtig, dass es so passiert. Dieser Begriff, der stört mich so und der wird einfach so als Ausrede verwendet.
Mhm.
Und da muss man wirklich mehr mit den Leuten diskutieren. Und da merkst du wirklich relativ schnell, dass sie einfach keinen Bock haben. Dass sie einfach heute nichts tun wollen. Und man kann es den Leuten nicht verübeln, weil Veränderung immer schwierig ist. Aber man muss die Zeichen der Zeit einfach sehen als Unternehmer. Als Privatmann, deswegen sage ich ja, PKW ist nochmal eine andere Welt. Die Privatmenschen abzuholen, das ist schwierig und da merkt man gerade, dass es einfach auch ein zähes Thema ist an den Stammtischen. Aber diese LKW-Welt, wenn sich ein Spediteur, ein Unternehmer hinstellt und sich nicht mit den Zahlen, Daten und Fakten auseinandersetzt, habe ich da überhaupt kein Mitleid, wenn der irgendwann in den nächsten Jahren Probleme haben wird. Überhaupt nicht.
Das ist ein guter Abbinder. Tobias, herzlichen Dank, dass du da gewesen bist.
Danke für die Einladung, Markus.
Wenn ihr auch meine nächste Folge nicht verpassen wollt, dann abonniert den Podcast jetzt auf Spotify, Apple Podcast und überall, wo es Podcasts gibt. We'll be right back.